Schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass wir uns heute sehen dürfen. Ich möchte zum Anfang beten und ich bitte euch nochmal aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir laden dich wirklich ein, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du der Anfänger und Vollender in unserem Glauben bist, Herr. Dass es nicht an uns liegt, Herr, Dinge zu verstehen oder umzusetzen, Herr, sondern dass du uns befähigst in allem, Herr. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du heute sprechen willst durch dein Wort, Herr. Herr, es geht nicht um Menschen, Herr, es geht um dich, Herr Jesus Christus, Herr. Wir wollen deinen Namen groß machen hier, Herr. Segne diese Zeit in Jesu Namen. Amen. Ich freue mich heute, euch was mitgeben zu dürfen, wo ich einfach davon überzeugt bin, dass es für jeden 100% dran ist. So, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, das ist mein Ding jetzt oder dahin bin ich berufen. Aber dieses eine Thema, das ist für uns 100% dran. Das Thema meiner Predigt ist, ich will dich zum Menschenfischer machen. Und ich will direkt die Bibelstelle vorlesen, Lukas 5, 11, 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer waren aber aus ihnen ausgestiegen, wuschen die Netze. Da stieg er in eines dieser Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Jesus gibt Petrus da einen neuen Job. Petrus war vorher Fischer, aber ich will darauf später eingehen. Als wir eben die einleitenden Worte von der Iris gehört hatten, hat sie das Beispiel von der samaritischen Frau am Brunnen gebracht und Jesus. Und es ist so stark, dass wir einen Gott haben, der unseren Weg schon mal gegangen ist. Gott gibt uns keine Aufgabe, die er nicht schon selbst bewältigt hat. Als Jesus auf dieser Welt war, hat er dieses Berufsbild des Menschenfischers schon so erfüllt. Damals war das so, dass die Juden mit den Samaritern gar nicht gut klarkamen. Das war eigentlich untypisch, dass sie sich zusammen sehen lassen haben. Und diese Frau steht am Brunnen und will Wasser trinken, weil sie dürstet. Und Jesus kommt zu ihr und erzählt ihr im Prinzip, dass er das lebendige Wasser ist und dass er den Weg in den Himmel ist. Das heißt, das wichtigste und beste Geheimnis dieser Welt teilt er mit jemandem, mit dem es sich gar nicht zu reden gepflegt hat. Und das macht offenbar, was der Plan Gottes so für uns alle ist. Als die Iris eben von dem Wasser erzählt hat, ich denke, in dieser Zeit können wir das alle vollkommen nachvollziehen, wie das ist, wenn man so richtig durstig ist. Bei uns in dem Studio, wo die Eugenia und ich trainieren, meine Frau und ich, da ist keine Klima, nichts. Und wenn wir da hinkommen, da ist nach einer Viertelstunde bei mir alles klatschnass. Ich bin komplett durch. Und je nachdem, wie lange diese Einheiten gehen, ist das wirklich so, dass ich so ein Gefühl habe, dass ich verdurste. Ich muss dann Magnesium nehmen, weil die ganzen Mineralstoffe schon rausgehen und das ist eine Katastrophe. Aber an diesen Punkten, egal wie heiß das ist oder egal in welchem Land ich war, egal wie durstig ich mich da gefühlt habe, weiß ich genau, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich noch durstiger war. Und das war vor einigen Jahren, bevor ich Christ geworden bin. Ich war durstig nach Gerechtigkeit, ich war durstig nach Sinn im Leben, ich war durstig nach wahrer Liebe, nach Freude und Vergebung. Ich war so durstig, dass ich jeden Brunnen dieser Welt angelaufen bin. Ob das Menschen waren, ob das Diskotheken waren, ob das materielle Dinge waren. Das alles sind Brunnen, die Wasser versprechen. Aber genau wie Jesus der samaritischen Frau zugesprochen hat, ich gebe dir Wasser, das dich nicht mehr dürsten lässt, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dass wenn wir dieses Wasser der Welt immer wieder trinken, wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir kurz vorm Verdursten sind. Es gibt nur einen Ort in unserem Leben, an dem wir ein Wasser bekommen, was uns nicht mehr dürsten lässt. Und es geht jedem Einzelnen von uns so, jedem einzelnen Menschen draußen auf der Straße und auf der ganzen Welt. Die Antwort auf unseren Durst und auf den Durst der Menschheit nach all diesen wichtigen Bedürfnissen ist Jesus Christus alleine. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieser Auftrag, den Jesus da Petrus gegeben hat, Menschen zu fischen, dran ist. Für uns alle. Wir haben links und rechts auf unserer Arbeit, in unserer Schule oder wo du dich auch gerade befindest, Menschen, die dabei sind zu verdursten. Ich muss sagen, ich hatte wirklich augenscheinlich ein gutes Leben. Ich hatte eine Arbeitsstelle und alles drumherum hat auch eigentlich so geklappt. Trotzdem war der Durst so stark in meinem Leben, dass ich keinen Sinn mehr gesehen habe. Wie viel durstiger sind die Menschen, bei denen die äußeren Umstände noch dazukommen und noch viel schlimmer sind? Da herrscht ein riesen Missstand auf dieser Welt. Ganz am Anfang, als der Mensch geschaffen worden ist von Gott, und die Iris hat das ebenso schön gesagt, ein Meisterstück, das hat der Arthur ja in seiner Predigt behandelt, es ist eine so unabdingbar starke Wahrheit, zu erkennen, dass wir Meisterstücke Gottes sind. Ein Großteil dieses Landes oder allgemein der Welt, der hat so stark mit Minderwert zu kämpfen. Die Leute, die gehen kaputt daran, dass sie sich selbst nicht annehmen. Ein fundamentaler Grundstein ist, Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Und ich musste das einfach jetzt nochmal so in die Predigt mit reinbringen, weil mich das so stark nochmal angesprochen hat. Wenn Gott dich und mich in seinem Bild geschaffen hat und wir streiten die Aussage von Arthur ab, dass wir ein Meisterstück sind, dann reden wir damit Gott klein. Also, wir wurden in seinem Bild als sein persönliches Meisterstück geschaffen. Aber damals, im Garten Eden, wo Gott noch mitten bei den Menschen war und alles ja so perfekt war, ohne Krieg, ohne Streit, ohne Hass, hat der Mensch einen fundamentalen Fehler gemacht. Der Mensch hat eine Unabhängigkeitserklärung gegenüber Gott ins Leben gerufen. Gott hat nichts anderes verlangt von den Menschen in dieser Perfektion. Im Garten Eden, da wo alles vorhanden war, in Übermaß, hat Gott nichts anderes von uns Menschen gewollt, dass wir erkennen, dass er Gott ist. Und dieser Herzschlag Gottes ist heute genauso präsent wie damals. Gottes Herzschlag ist, erkennt, dass er Gott ist. Wir müssen wieder erkennen, dass er Gott ist. Durch diese Unabhängigkeit der Menschen zu Gott, dieser scheinbaren Unabhängigkeit, kam die Sünde in unser Leben. Der Mensch wurde für immer von Gott getrennt. Wir können nicht mehr weiter existieren in Ewigkeit mit Gott. Unser Leben, das brauche ich euch nicht zu sagen, ist voll mit Negativität. Ich denke, wir alle haben Probleme in unserem Leben, die resultieren aus Sünde. Ob das Lüge ist, ob das Streit ist, ob das Tod ist, ob das Ehebruch ist. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben, mit denen wir Tag für Tag konfrontiert werden und wirklich an Rande unserer Kräfte kommen. Das alles ist Resultat dieser Unabhängigkeit. Und ich denke, wir hier, die Gemeindemitglieder, haben sich aus dem Grund hier sonntags versammelt. Wir versammeln uns hier regelmäßig sonntags aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben erkannt, dass das der dümmste Einfall der Menschengeschichte war, sich von Gott loszueisen. Es gab nichts Wahnwitzigeres, als zu sagen, wir brauchen Gott in unserem Leben nicht. Und deswegen, so wie alle anderen Christen auf der ganzen Welt, haben wir uns entschieden, dass wir das wieder rückgängig machen. Wir wollen unsere Herzen wieder zu Gott hinwenden, weil wir erkannt haben, dass das ein böses Ende nimmt. Als ich das letzte Mal über den Leib Christi gepredigt hatte, hatte ich so ein bisschen angedeutet, dass der Körper, der Leib in Bewegung sein muss, damit er nicht krank wird. Das Beispiel hatte ich gebracht, in Bezug auf den menschlichen Körper auch, dass wenn ein Mensch den ganzen Tag nur rumsitzt, seine Lebenserwartung runtergeht oder chronische Krankheiten wachsen. Und wir sehen das einfach in unserem eigenen Leben, dass es negative Auswirkungen hat. Und ich denke, Jesus hat sich dabei was gedacht. Gott hat sich dabei was gedacht, in der Bibel uns Christen als Leib zu beschreiben. Das sind Eigenschaften, die da überschneiden. Unter anderem bin ich fest davon überzeugt, weil ich es in meinem Leben auch erlebe, dass wenn ich nicht wirksam bin, wenn ich mich nicht dienstbar mache für Gott, nicht aus mir heraus, sondern aus seiner Gnade heraus, werde ich krank. Dann werde ich faul. Dann fängt das an zu schleppen. So. Und ich will einfach nochmal so bewusst machen, Jesus gibt dieses Beispiel und ich bin davon überzeugt, dass er uns damit zuspricht, Leute, haltet den Leib, den Körper in Schuss, bewegt euch. Ich hatte ein Beispiel gebracht, dass die Gemeinde Christi auf dieser Welt nur einen Zwischenstopp macht. Unser Ziel ist der Himmel. Unser Ziel ist die Ewigkeit mit Gott. Mir bringt die Ewigkeit nichts, wenn die so aussieht wie hier auf dieser Welt. Stellt euch das mal vor, wir würden ewig in den Problemen dieser Welt leben. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre die größte Strafe. Wir müssten jeden Morgen wach werden mit neuen Schreckensnachrichten von Kriegen, von Katastrophen, von sterbenden Menschen. Menschen um uns herum gehen kaputt, sind gefangen in irgendwelchen Abhängigkeiten und das müssten wir eine Ewigkeit mitmachen. Ja, ich kann mir fast keine schlimmere Strafe vorstellen. Mein Ziel ist das Himmelreich. Und auf diese Verheißung hin folge ich Jesus Christus nach. Wir werden die Ewigkeit im Himmel verbringen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Wenn wir unser Leben ihm abgeben. Und damit ist der Teil dieses Lebens hier auf dieser Erde ein Zwischenstopp. Ich habe das verglichen mit einem Armeeaußenposten, das habe ich eben schon gesagt. Und dieser Armeeaußenposten, der wird mit Sicherheit nicht von Soldaten genutzt in feindes Land, um sich da auszuruhen. Sondern er wird genutzt, um da Bewegung reinzubringen, um den Sieg voranzutreiben. Der Arthur hat am Ende seiner Predigt erwähnt, dass wir die Zeit nutzen sollen. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Gedanke. Die teuerste und wertvollste Ressource dieses Lebens ist unsere Zeit. Kein Gold, kein Platin, nichts auf dieser Welt kommt an unsere Zeit ran. Der Wert einer Ressource, eines Gegenstandes, etwas, wird in seiner Seltenheit aufgewogen. Wer von euch kann eine Minute zu seiner Lebenszeit hinzufügen? Eine Sekunde. Ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, wie man das machen soll. Und somit komme ich zu dem Schluss, dass die Zeit das Teuerste ist, was ich habe. Wenn wir mit dieser Einstellung morgens wach werden und abends schlafen gehen, die der Arthur uns auf den Weg gebracht hat, und er hat das in einer Form rübergebracht, die mich motiviert hat und mich unter Druck gesetzt hat, dass wir diese Zeit wirklich sinnvoll einsetzen, dann ändert sich unser Leben. In einem Buch, mit dem ich mich beschäftige, hat jemand so angebracht, dass man sich mal die eigene Beerdigung vor Augen halten sollte. Und aus jedem einzelnen Lebensbereich soll da mal jemand was sagen zu. Und wir denken mal so darüber nach. Und ich habe auch mal so darüber nachgedacht, was werden die Menschen aus meinen verschiedenen Lebensbereichen über mich sagen können. Und er sagt, es ist halt total wichtig, dieses Ende vor Augen zu haben, damit wir wissen, worauf wir hinsteuern. Wir als Christen glauben daran, dass Jesus wiederkommt. Oder? Jesus wird wiederkommen. Schon sehr, sehr bald wird Jesus wiederkommen. Wie sieht dieses Ende aus? Wie sieht dieses Ende für dich in deinem Leben aus? Ich hatte letztens einen Traum, in dem ich davon geträumt habe, dass die Welt so am Kaputtgehen ist. Das soll jetzt kein Eindruck sein, den ich weitergebe. Einfach nur, es hat mir was bewusst gemacht. In dem Traum, als diese Welt vor die Hunde gegangen ist, bin ich direkt zu meinem Elternhaus gefahren. Ich habe meine Eltern angefleht, dass sie Jesus annehmen. Ich spreche mit meinen Eltern über Jesus. Ich versuche ihnen das Evangelium nahezulegen. Aber in diesem Traum war das so, dass ich die auf den Knien schon fast angebettelt habe, dass sie das Evangelium annehmen. Ich habe gesehen, die ist vorbei. Ich habe mein Handy geholt in diesem Traum und ich habe in meine Arbeitsgruppe, auch auf meiner Arbeit spreche ich über Jesus und das Evangelium, habe ich es trotzdem nochmal reingeschrieben. Und es war kein Traum, der irgendwie vernebelt war oder so, sondern meine Emotionen waren echt. Ich war so mitgenommen von dieser Situation, von diesem Ausblick. Ich habe die Menschen angefleht um mich herum, im Zeichen des Untergangs Jesus nochmal anzunehmen. Und was habe ich erkannt? Es hat das bestätigt, was der Atto gesagt hat. Die Dringlichkeit, der Nutzen, die Sinnvolligkeit der Zeit. Wir können so viele tolle Sachen machen hier auf dieser Welt. Und es ist bestimmt nicht verkehrt, Hobbys zu haben, Freude zu haben im Leben. Aber was fatal ist, was wirklich katastrophal ist, ist, wenn wir die Zeit verschenken. Der Punkt wird kommen, früher oder später, an dem Feierabend ist. Entweder für uns, für die Leute aus unserer Familie oder für die ganze Welt, weil der Herr dann wiedergekommen ist. Wenn wir verlernen, als Christen auf den Punkt der Wiederkunft Jesus wegzublicken, vergessen wir die Dringlichkeit der Verkündigung des Evangeliums. Für die Verkündigung bleibt keine Zeit. Ich kenne das und ich denke, ihr alle kennt das auch, wenn wir in der Bibel lesen und Jesus spricht davon, dass wir etwas machen sollen oder spricht zu den Jüngern, die sollen etwas machen und wir denken uns, wie kann das sein? Wie kann man so eine klare Anweisung von Jesus nicht umsetzen? Das ist doch Schwachsinn. Also ich erfinde mich da immer wieder. In verschiedenen Situationen, wo ich denke, da läuft Jesus voll mit dir mit als Jünger, gibt dir eigentlich eine ganz einfache, klare Arbeitsanweisung. Nichts Kompliziertes, was man vorher durchdielen muss und die Leute setzen es nicht um. Und dann denke ich mir, okay, das war noch eine andere Zeit. Die Leute haben noch nicht so viel von ihm gesehen. Da war er ja ein paar Jahre am Wirken. Und wir sehen jetzt schon Jahrzehnte, Jahrtausende schon, was Jesus bei den Menschen macht. Wir hören Zeugnisse von Befreiungen. Wir sehen Menschenleben, die verändert werden über Jahrzehnte hinweg. Und da gibt es dann nicht mehr viel, was man irgendwie abwarten muss oder prüfen muss. Sondern da gibt es Anweisungen, die sind klar. Und ich denke, dass diese Dringlichkeit diese Anweisungen widerspiegeln. In Markus 16, 15, 16 steht, geht hin in alle Welt, nicht wartet, bis das Thema kommt oder bis der Arbeitskollege irgendwann mal sein Glaubensleben vorschlägt oder wenn er von seinem Buddhismus erzählt, sondern geht hin in alle Welt. Und das ist ein Auftrag, der eine Klarheit mit sich bringt, dass keine Zeit zu verstreichen ist. Ich sage euch, das Evangelium hat eine solche Kraft, Menschenleben zu verändern. Es gibt Zeugnisse von Menschen, die tief gefangen waren in Drogensüchten, in Depressionen. Ich kann von meinem Leben sprechen, dass ich wirklich an einem Nullpunkt angekommen war, an dem nichts mehr Sinn gemacht hat. Das Evangelium kam in mein Leben rein und es hat mein Leben um 180 Grad gewendet. Keine Wissenschaft, keine Medizin dieser Welt, keine Weisheit der Welt besitzt die Kraft, die das Evangelium mit sich bringt. Aber es muss angewendet werden. Wenn wir das Evangelium wissen, bringt es nichts. Das Evangelium bringt nur etwas, wenn wir es auch umsetzen. In der Bibel steht, Glaube ohne Werke ist an und für sich tot. Und es leitet sich daraus ab, dass es dann so, das griechische Wort kommt daher so, dass es nicht arbeitet oder arbeitslos ist, unnütz ist. Glaube ohne Taten ist unnütz, wirkt nicht. Wir können an sonst was glauben, wir können im Kopf die tollsten Dinger glauben, die ganze Bibel. Wenn wir nicht anfangen, diese Dinge umzusetzen, ist es kein Glaube. In dieser Kultur, in der dieses Wort Glaube beschrieben wird, macht das gar keinen Sinn, so wie wir das heutzutage kennen. Wir sprechen oft davon, dass wir etwas glauben, aber dann noch nicht so ganz umsetzen. Aber das gibt's da gar nicht, diesen Zwiespalt. Das ist ein Wahnsinn. Einen Moment, mir ist auch ein bisschen warm, Entschuldigung. Dankeschön. Ich finde das absolut kontrovers, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und der lässt mich in der Kabine warten und kommt wieder rein und hat eine richtig starke Rauchfahne. Vielen Dank. Ich werde gut versorgt. Nein, ich finde das Wahnsinn. Ein Mediziner, der meine Gesundheit beurteilen soll, kommt rein und stinkt nach Rauch. Geht nach jedem Patienten raus, eine rauchen und kommt wieder rein. Das macht den Mann unauthentisch für mich. Ich habe den Arzt irgendwann gewechselt. Das ist wirklich so. Wenn man diese Sache wirklich prüft für sich, ist das doch komplett unauthentisch. Das kann doch gar nicht sein. Irgendwas hat er nicht verstanden. Wir sehen da einen Zwiespalt zwischen Wissen und Verstehen. Wenn er wirklich verstehen würde, dass das, was er macht, Lebenszeit ist, die er kostet, hat er entweder einen Trieb, der zur Selbstzerstörung neigt, oder ihm fehlt das Verständnis dafür. Ich denke, wir Christen wissen das. Wir wissen das Ausmaß, wir verstehen das Ausmaß, weil der Heilige Geist uns verstehen lässt, was das Ausmaß ist, wenn das Evangelium ausbleibt. Wir gehen nochmal bitte zurück zur Bibelstelle dieser Predigt. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Und jetzt lasst uns mal so ein bisschen in die Position des Petrus rücken. Wir sehen, dass Jesus da zum See Genezareth kommt und die Volksmenge drängte sich ihm. Also da waren richtig viele Menschen um ihn herum. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fische waren ausgestiegen. Und Jesus sieht diese Fischer. Ich denke, da war richtig was los. Die Leute sind Jesus alle nachgepilgert, weil die wussten, dass er das Wort Gottes verkündigt. Die wollten das hören von ihm. Und da war richtig Action. Und der See Genezareth, das war früher ein Anlaufpunkt. Da waren Fischer unterwegs, da war viel los und diese Volksmenge, die noch sich zu ihm drängte. Aber Jesus sieht Petrus in dieser Menge. Jesus sieht dich im Trubel. Auch wenn wir Millionen von Christen auf der Welt sind, Jesus sieht dich jetzt gerade in diesem Moment. Er sieht genau dich an. Er blickt dich an. Da stieg er in eines dieser Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Jesus sieht dich, Jesus geht auf dich zu und Jesus bittet dich, Zeit mit ihm zu verbringen. Wegzugehen von den Menschen, wegzugehen vom Trubel, dass ihr euch unter vier Augen seht. Jesus will ein Treffen mit dir. Bitte weiter. Und dann sagt er zu dem frustrierten Fischer Petrus, der nichts gefangen hat: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Stellt euch das mal vor. Ihr hattet Nachtschicht, Fischen, das ist kein leichter Job. Die Jungs, die mussten richtig ackern. Du hast die ganze Nacht durchgeknufft. Stehst da, nichts, was dich versorgen kann, bist platt. Du hast das Gefühl, dass du vielleicht versagt hast, dass du ein Versager bist. Fängst gerade an, alles sauber zu machen und dann kommt ein Tischler zu dir und gibt dir eine Anweisung. Und die ist auch noch so für einen Fischer gar keine kluge Anweisung gewesen. Im tiefen Wasser, habe ich nachgelesen, hat man gar keine Fische gefangen früher. So, das war unrealistisch, dass man da angefangen hat, Fische zu fangen. Und was macht Simon zu dem Zeitpunkt? Damals hieß er ja noch Simon. Wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Wie ist das in unserem Leben? Wenn wir sagen können, wenn wir zurückblicken, in meinem Leben ist vieles schiefgegangen. Oder mein Leben ist vielleicht sogar ein Haufen Schutt und Asche. Ich habe richtig Mist gebaut in meinem Leben. Und ich habe dafür gekämpft. So wie Petrus in dieser Nacht für die Fische, für seinen Fang, für die Versorgung, ist trotzdem alles schiefgegangen. Ich habe wirklich versucht, was hinzukriegen. Es hat nicht hingefunktioniert. Wie ist das heute, wenn du hörst, wer Jesus Christus ist? Wie ist das heute, wenn Jesus Christus dich ansieht? Haben wir diesen Glauben von Simon, dass wir sagen, ich weiß, ich habe es überhaupt nicht hinbekommen, aber auf dein Wort hin versuche ich es nochmal. Ich gehe es nochmal an. Der Sinn meines Lebens war bis dahin total verkorkst vielleicht. Meine Zeit komplett verschwendet vielleicht. Aber Jesus, ich weiß, auf dein Wort hin werde ich dir vertrauen und es nochmal angehen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Okay, weiter. Stellt euch das mal vor. Die ganze Nacht geackert, nichts gekriegt, nichts gefangen. Und dann kommt ein Tischler zu dir, bietet dir wahrscheinlich die ungünstigste Stelle am See Genezareth an, zum Angeln. Dazu wurde mir gesagt, dass es auch so ist, dass die ja abends und nachts fischen waren, dass also komplett abstrus war, wenn die mittags auf den See gefahren sind. Das hat schon fast Verzweiflung ausgedrückt. Der hat sich da vor allen Leuten blamiert. Der war ja Bekannter. Das war ja sein Job. Da waren noch wie viele andere Fischer. Das waren ja nicht nur zwei Fischerboote, die da am See Genezareth gelegen haben. Vor allen Fischern kommt da jemand hin, aus einem ganz anderen Berufszweig, gibt ihm eine doofe Stelle zum Angeln und das zu einer Zeit, die absolute Verzweiflung ausdrückt. Wie oft haben wir das in unserem Leben? Und wir schämen uns dafür. Ich kann von meinem Leben sagen, ich hatte den Punkt. Als ich frisch Christ geworden bin, da wussten die Leute auf meiner Arbeit, dass bei mir einiges nicht stimmt. Die fanden das zwar lustig, weil das in der Welt in Ordnung ist, dass man sich regelmäßig abschießt am Wochenende oder sich benimmt wie, entschuldigt meine Ausdrucksweise, die Sau im Sumpf. Die haben das gesehen. Und die haben auch gesehen, dass ich unglücklich war. Aber als ich dann gesagt habe, dass Jesus jetzt meine Hoffnung ist, da haben die gelacht. Ist auch verständlich. Das ist ja wohl total verrückt. Derjenige, der sich so benimmt und so mit allen möglichen versucht hat, glücklich zu werden, hat jetzt so einen Jesus und versucht damit glücklich zu werden. Das ist doch der Punkt in unserem Leben, wo das Evangelium wirksam wird. Lass mir das zu, wirksam zu werden. Auch wenn die Menschen denken, wie verzweifelt ist derjenige, dass er sich schon an Gott wenden muss, dass er sich an Jesus wenden muss. Nach außen hin sieht das vielleicht aus wie eine Verzweiflungstat. Aber wir wissen, dass Jesus von Anfang bis Ende den Masterplan hatte und seine Netze waren vor dem Reißen. Und dann lesen wir weiter. Die beiden Schiffe, die wurden halt komplett gefüllt mit diesen Fischen und es war ein Riesensegen, der da ausgeschüttet ist durch diesen Glaubensschritt. Und dann sehen wir weiter. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien zu Jesus nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Was ist da passiert? Jesus war in dieser Intimität mit Petrus von der Volksmenge weg. Er hat Jesus Glauben geschenkt und Jesus hat diesen Glauben bestätigt. Und aus dieser Bestätigung dieses Glaubensschritts heraus hat sich Jesus im Leben Petrus offenbar gemacht. Petrus erkennt, wer das ist. Er fällt auf die Knie nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg. Er erkennt, dass Jesus Gott ist. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist die aller wichtigste Erkenntnis unseres Lebens. Zu wissen, wer Herr ist. Und Herr ist nur einer, das ist Jesus Christus alleine. Und wer ich bin. Ich bin zwar, wie der Arthur gesagt hat, sein Meisterstück. Aber da ist viel in meinem Leben schiefgegangen. Und deswegen habe ich mich mit etwas bekleckert, was mich davon hindert, mit Gott zu sein. Sünde. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus Gott ist und dass wir Sünder sind und wir Jesus brauchen. Dieser Vers, der spricht eigentlich für beide Seiten. Einmal, wie stark spricht er zu uns? Jesus will uns wirklich ausrüsten in dieser Zweisamkeit, in dieser Intimität, und er wartet wirklich auf Glaubensschritte. Auch Glaubensschritte auf uns, die uns vielleicht manchmal vor anderen Leuten lächerlich machen. Es ist verrückt, auf der Arbeit davon zu erzählen, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Himmel ist. Ja, ist es. Es ist verrückt, das im Verein zu machen. Es ist verrückt, sein Leben dem komplett unterzuordnen. Immer wird das ein Anstoß sein. Es wird sich nie ändern. Es wird nie der Zeitpunkt in unserem Leben kommen, wo die Leute sagen würden, ach so, das ist normal. Das ist immer verrückt. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Sache um? Wissen wir, dass Jesus Herr ist? Wissen wir, dass seine Verheißungen ewig gelten? Dass unsere Netze, die vielleicht leer sind, weil wir versucht haben, in unserem eigenen Leben zu fischen, uns zu ernähren, auf uns selbst vertraut haben, weil wir, wie ich am Anfang gesagt habe, wo wir versucht haben, unabhängig zu sein, nichts geschafft haben, vertrauen wir auf den Ruf Jesu hin und sagen neu, Gott, hier bin ich, ich kann aus mir heraus nichts, befähige mich und lass mir unsere Netze vor Völle reißen. Das ist unsere Entscheidung. Und ich denke, dass wir gewiss sein dürfen, dass wenn wir bereit sind, diese Schritte zu gehen, diese Glaubensschritte zu gehen, Jesus sich als Gott erweisen wird in unserem Leben. Er wird diesen Weg segnen. Und ich will heute neu festmachen dafür beten, dass wir heute alle Mann neu festmachen, dass wir bereit sind, diese Schritte zu gehen für Jesus. Weil wir erkennen, dass es ein Ende geben wird. Und wir erkennen, dass es einen bösen Ausgang hat für jeden, den, der das Evangelium nicht annimmt. Das hat eine ewigliche Konsequenz. Das ist nicht einmal ausgelacht werden oder einmal schief angeguckt werden. Sondern der Tod ohne Jesus bedeutet für uns ewig verdammt sein. Eine ewige Trennung von Gott. Und diese Ewigkeit, die sieht im besten Fall so aus wie diese Ewigkeit hier auf dieser Erde, die ich eben beschrieben habe. Voll mit Trauer, Leid, Zerstörung und ohne Sinn auf Ewigkeit. Ich will nicht einen Druck erzeugen, der euch dazu bewegt, diese Glaubensschritte zu gehen. Aber ich will neu deutlich machen, wie die Dringlichkeit hinter diesen Dingen steht. Es war auch so, dass es mich angesprochen hat, als ich dieses Thema aufs Herz bekommen habe und das angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da kamen viele Dinge zusammen. Dem Arthur seine Predigt über das Thema Zeit, der Traum, all das, was ich euch heute erzählt habe, waren auch Dinge in diesem Prozess der Predigtvorbereitung, die mir neu klar geworden sind. Jesus beschreibt das Evangelisationsfeld als Feld. Und das ist ein natürlicher Vorgang, so Feldarbeit. Feldarbeit kann man nicht betrügen. Man erntet immer so viel, wie man sät. Das ist eins der ehrlichsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Da kann man nicht fuddeln. Da kann man vielleicht irgendwie den Boden irgendwie optimieren oder so, aber Feldarbeit können wir nicht beeinflussen. Jesus spricht dieses Gleichnis mit Sicherheit zu uns, weil es da einen Zusammenhang gibt. Er aber sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, also es sind viele Menschen da draußen. Und wir wissen das, wir sehen das. Wir können hier nach der Gemeinde eine Runde durch die Stadt fahren und wir werden sehen, dass da hunderte Leute sind, die so dürsten, dass sie am Verzweifeln sind, die lebendiges Wasser brauchen. Die Ernte ist groß, aber es sind weniger Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, und das ist Jesus Christus, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Lasst uns dafür beten und uns nicht dadurch beirren lassen. Lasst uns dafür beten, dass wir dazu fähig sind, in Jesu Namen diese Glaubensschritte zu gehen, und lasst uns dafür beten, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Das ist das große Ziel, dass der Mensch wieder Frieden findet mit Gott. Genau. Isabel, du hast das letzte Mal so gut gemacht. Darf ich dich nochmal bitten, ein bisschen was zu spielen? Vielen, vielen Dank. Ich weiß, das ist jetzt wieder spontan. Es tut mir leid. Dankeschön.